Liebe Gemeinde, wir sind in einer Reihe, in der ich aus dem Markus-Evangelium predige, und zwar unter dem Vorzeichen, dass die Barmherzigkeit Gottes, wie sie bereits vom Alten Testament im Alten Bund verkündigt wird, aus Jesus spricht und in Jesus zu erkennen ist. Und ich bin beim Weiterlesen bei Markus 5 dann gelandet und habe bei der Geschichte, und die Anja hat uns ja schon ein bisschen eingeführt, eigentlich unwillkürlich an ein Video gedacht, das ich vor, weiß nicht, 15 Jahren wahrscheinlich das letzte Mal gesehen habe, ein Video zum Thema Gott ist ein Gott der zweiten Chance, und zwar aus der Kinderarbeit. Ich weiß nicht, ob ihr die VeggieTales kennt. Das ist ein Programm, bei dem die Menschen eigentlich alle Gemüse sind, also alle möglichen Gemüseteile, aber sie erzählen die biblischen Geschichten, und bei den VeggieTales gibt es eine wunderbare Szene, nämlich in der Geschichte des Jona. Jona, wissen wir, hat ja genau das nicht getan, was Gott von ihm wollte. Er ist nicht nach Ninive gegangen, er hat ein Schiff genommen und ist genau in die Gegenrichtung gefahren. Und dort wird er aber ereilt von dem Arm Gottes, könnte man sagen, in einem Sturm. Und dann ist die Frage, was macht sozusagen Gott mit diesem Mann, der so ungehorsam war? Und er gibt ihm eine zweite Chance. Und wir schauen kurz in das Video rein, man sieht am Anfang den Jona. Und dann einen wunderbaren Chor, einen Gospelchor aus lauter Gurken. Eigentlich sind die Kinder so früh gegangen. Wenn du glaubst, dass Gott die Liebe ist, dann weißt du, was du tun sollst. Singen sie für den Jona. Und ihr müsst mir helfen, vielleicht werdet ihr selber noch schlüssig darüber, ob es hier auch in dieser Geschichte, die wir im Neuen Testament bei Markus finden, um den Gott der zweiten Chance geht. Nicht nur, wenn wir schuldig geworden sind, glaube ich, sondern auch, wenn wir an unseren Erwartungen scheitern. Wenn wir daran scheitern, was wir eigentlich von Gott erwarten, und er nicht so handelt, wie wir es gern gehabt hätten. Insofern die Frage an euch oder an jeden Einzelnen von uns heute: Welche Erwartungen an Gott habe ich derzeit? Vielleicht ganz kurz mal überlegen, welche Erwartungen an Gott habe ich gerade jetzt? In diesen Augenblicken, in diesen Tagen? Unsere Erwartungen kommen aus unseren Erfahrungen, aus dem, was wir für wahr halten. Unsere Erwartungen kommen von dem wir uns überzeugt haben, dass es wahr ist. Und dann arbeiten solche Erwartungen in uns. Und eigentlich gibt es hier eben auch eine Parallele zu unserem Text. Wir selber haben auch unsere Erwartungen an unseren Ehepartner zum Beispiel. Da lebt ein Partner mit der Annahme, dass der andere oder die andere doch immer verstehen würde, was er braucht, was er will. Und das beinahe ganz ohne Reden vielleicht. Sie wird doch wissen, was ich gerade denke und will. Und wenn nicht, dann könnte sie das doch schnell mal lernen. Oder ich arbeite einfach selber mit der Vermutung, dass sich das Leben um mich dreht. Und wenn ich das Gefühl kriege, dass das nicht so ist, dann bin ich irritiert. Wir sprechen das alles nicht aus, aber es bestimmt unsere Art, mit anderen zusammen zu leben. Und wir sind deshalb schnell beleidigt, wenn unsere Erwartungen nicht erfüllt werden. Wir sind frustriert, wir wundern uns, wie viel scheinbare Selbstverständlichkeiten in unseren Beziehungen so falsch laufen können. Und an der Stelle möchte ich nochmal unseren Predigtext lesen, weil es hier auch um Erwartungen geht. Und die Frage ist, was passiert mit den Erwartungen von Menschen? Markus 5, Vers 21, da steht: Und Jesus fuhr in dem Boot zur anderen Seite des Sees zurück. Dort versammelte sich eine große Volksmenge, als er noch am See war. Da kam einer der Synagogenleiter dazu, er hieß Jairus. Als er Jesus sah, warf er sich vor ihm nieder. Er flehte ihn eindringlich an: Meine kleine Tochter liegt im Sterben, bitte komm. Leg ihr die Hände auf, damit sie gerettet wird und am Leben bleibt. Da ging Jesus mit Jairus und die ganze Volksmenge folgte ihm und umdrängte ihn. Es war auch eine Frau dabei, die seit 12 Jahren an Blutungen litt. Sie hatte bei vielen Ärzten viel durchgemacht und alles dafür ausgegeben, was sie besaß. Aber es hatte nichts genützt, sondern die Blutungen waren nur noch schlimmer geworden. Die Frau hatte von Jesus gehört. Sie drängte sich in der Volksmenge von hinten an ihn heran und sie berührte seinen Mantel. Sie sagte sich: Wenn ich nur seinen Mantel berühre, werde ich gesund. Im selben Augenblick hörte die Blutung auf. Sie fühlte in sich, dass sie von ihrem Leid geheilt war. Jesus merkte sofort, dass Kraft von ihm ausgegangen war. Er drehte sich in der Volksmenge um und er fragte: Wer hat meinen Mantel berührt? Seine Jünger antworteten ihm: Du siehst doch, wie die Volksmenge sich um dich drängt, und da fragst du, wer hat mich berührt? Doch Jesus sah umher, um festzustellen, wer es gewesen war. Aber die Frau fürchtete sich und zitterte. Sie wusste ja, was mit ihr geschehen war. Sie trat vor, warf sich vor ihm nieder und erzählte ihm alles. Er aber sagte zu ihr: Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Du bist endgültig von deinem Leiden befreit. Während er noch redete, kamen einige Leute aus dem Haus des Synagogenleiters und sie sagten: Deine Tochter ist gestorben. Bemühe den Lehrer nicht mehr. Aber Jesus hörte, was sie berichteten. Er sagte zu dem Synagogenleiter: Hab keine Angst, glaube nur. Jesus ließ sonst niemanden mitkommen, außer Petrus, Jakobus und Johannes, dem Bruder von Jakobus. Und als sie zum Haus des Synagogenleiters kamen, sah Jesus die aufgeregten Menschen. Sie weinten und klagten laut. Jesus ging hinein und sagte zu ihnen: Warum seid ihr so aufgeregt? Warum weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft nur. Da lachten sie ihn aus. Aber er warf sie alle hinaus. Er nahm nur den Vater des Kindes, die Mutter und seinen Jünger mit und ging in den Raum, in dem das Kind lag. Und Jesus nahm die Hand des Kindes und sagte zu ihm: Talita kum. Das heißt übersetzt: Mädchen, ich sag dir, steh auf. Sofort stand das Mädchen auf und ging einige Schritte umher. Es war 12 Jahre alt. Da gerieten alle vor Staunen außer sich und Jesus schärfte ihnen ein: Erzählt niemanden etwas davon. Dann sagte er: Gebt dem Mädchen etwas zu essen. Wir finden hier zwei Menschen mit ganz besonderen Schicksalen. Die Schläge in ihrem Leben sind total unterschiedlich, aber sie beide hoffen auch, und doch ganz anders als der Jona vorhin in der Geschichte mit dem Auftrag für Ninive, dass sie eine zweite Chance bekommen. Das Leben soll noch einmal in Ordnung kommen und dazu brauchten sie Jesus. Dann aber, wenn Jesus ihnen helfen würde, dann würden sie es noch einmal angehen und dann aber ganz anders. Doch die Erwartungen, die sie an Jesus haben und die Erwartungen an sich selbst, waren auch falsch, wenigstens teilweise. Beide Male hat Jesus die Erwartungen zurechtgerückt. Er hat sie in die richtige Richtung geschoben. Beide haben offensichtlich wichtige Lektionen für ihr Leben gelernt. Und biblisch geht es in beiden Lebenskreisen, bei beiden Hauptpersonen und eigentlich bei Jona und dieser Frage um die Stadt Ninive auch um Rettung. Es geht immer um Rettung. Und Rettung hat immer ganz verschiedene Aspekte und Facetten, einfach weil wir so verschieden sind. Jeder für sich oder auch wir alle miteinander, wir werden deshalb nie ganz die Tiefe dessen ausloten, was Gott für uns getan hat. Rettung schaut ganz verschieden aus. Wir brauchen vielleicht auch nochmal einen Blick auf die Geschichte davor. Da geht es um einen Mann in Gerasa und um Dämonen. Und es geht darum, dass die Sünde, die uns weit weg von Gott hält, uns gefangen hält, dass die Sünde so festhält, dass wir von anderen beherrscht werden können. Es geht um respektlose Dämonen in unserem Leben. Es geht um endgültige Zerstörung. Wenn jemand nur mehr ein bedeutungsloses Leben zwischen den Gräbern führt, so wie wir es da lesen, abgeschnitten von Beziehungen und von Möglichkeiten, anderen etwas geben zu können, dann ist das die Realität von Zerstörung. Aber Rettung befreit uns, befreit aus der Gefangenschaft von Sünde. Das ist das Geschenk Gottes an uns. Und jetzt sehen wir hier andere Aspekte von Rettung. Rettung ist die Antwort hier auf chronisch hoffnungslose Not. Und Rettung ist die Antwort hier auf Trennung und auf Schmerz. Es geht um zwei Situationen, die ohne Hoffnung sind, solange bis Gott selbst in Jesus in seiner Chesed, in seiner Barmherzigkeit etwas ganz Besonderes tut. Zwei Menschen, die zu Jesus kommen und ganz besondere Erwartungen haben. Aber zuerst muss klar werden, dass ihre Erwartungen nicht angebracht sind. Ihre Erwartungen passen nicht. Und wie geht Jesus damit um? Werfen wir zunächst einen Blick darauf, wer die zwei sind. Da ist Jairus, ein Beamter in Israel, einer, der schon Einfluss hat, der Autorität ist. Er ist ein Synagogenvorsteher in seinem Ort und er praktiziert sicher immer ein sehr gehaltvolles, sehr würdiges Auftreten. Aber jetzt, trotz seiner Macht und trotz seines Einflusses, kann er nichts tun. Gar nichts, um zu verhindern, dass seine Tochter stirbt. Seine erste Chance, seine einflussreiche Situation im Volk ist als Chance dahin, bevor sie überhaupt zum Zug kommt. Und die andere ist eine Frau, die nichts hat. Sie ist arm. Sie hat alles den Ärzten gegeben und die haben sie dennoch nicht heilen können. Ihre Chance waren diese heilkundigen Menschen in ihrem Umfeld und wir wollen vielleicht gar nicht wissen, was die alles an ihr ausprobiert haben. 12 Jahre lang dauerte die Chance und ohne Aussicht. 12 Jahre hat sie langsam geblutet. Sie musste damit rechnen, dass sie langsam auch zu Tode blutet. Und sie war nicht nur arm und krank, sie war auch ausgestoßen. Sie war für die Religiösen, für die Rechtschaffenen zeremoniell unrein. Sie war eine Verstoßene in der eigenen Familie, in der eigenen Gesellschaft. Und die beiden kommen zu Jesus und für beide ist er ganz da. Der eine verliert gerade seine Tochter, die ihm 12 Jahre Freude gemacht hat. Die andere möchte dem Leid und dem Schmerz der letzten 12 Jahre endlich entgehen. Und bei Jesus finden beide eine Antwort. Aber sie finden die Antwort nicht auf ihre Art. Jesus beantwortet ihre Not auf seine Art. Er geht seinen Weg. Es sind seine Bedingungen, nicht die Bedingungen dieser beiden Menschen. Die zweite Chance verläuft anders als erwartet. Was sind die großen Vermutungen und Erwartungen, die hier eigentlich im Raum stehen? Der Jairus vermutet und erwartet, dass Jesus seine Tochter rechtzeitig erreichen muss. Rechtzeitig heißt für ihn, bevor dieses Mädchen stirbt. Und die kranke Frau, die unaufhörlich Blut verliert, vermutet, dass sie Jesus nur berühren muss und schon die nötige Hilfe kriegen wird. Sie erwartet, dass das ausreicht, eine magische Berührung und dass es nur darum geht, dass sie sich danach leise und unbemerkt wieder zurückziehen kann. Und wir werden sehen, wie falsch diese Vermutungen waren und wie wahnsinnig liebevoll Jesus mit diesen Vermutungen umgeht. Wie liebevoll er diese zweite Chance für die beiden entfaltet. Zwei Arten von Glauben auch. Der Glaube der Frau. Wenn wir uns vorstellen, was diese Frau alles durchgemacht hat, wie frustriert sie gewesen sein muss über ihrem Leben, über die Leute um sie, vor allen Dingen über die vielen nutzlos bezahlten Ärzte, die sie ausgenommen haben, vielleicht sogar für nichts, dazu ausgeschlossen vom gesellschaftlichen Leben. Die Gemeinschaft mit ihr war ein No-Go. Sie war ein Niemand ohne Antwort. Sie war allein mit der Aussicht, dass sie langsam sterben würde und sie hat sich auch nicht wertvoll genug gefühlt, um auf Jesus zuzugehen. Sie hat es nicht gewagt, ihm gegenüberzustehen. Sie hat entschieden, dass es genug ist, wenn sie seine Kleider berühren kann. Können wir uns vorstellen, welche Entschuldigungen sie dazu verwendet hat? Ich bin nicht gut genug, das ist ein heiliger Mann. Ich bin unrein, ausgestoßen. Außerdem ist er mit diesem Jairus beschäftigt. Ich soll mich nicht ihm in den Weg stellen. Und außerdem hat es bisher keine Lösung für mich gegeben. Warum sollte ich Jesus überhaupt stören? Dennoch geht sie in seine Nähe. Welche Möglichkeiten hat sie sonst? Er war die letzte Chance, die sie gesehen hat, und sie hat sie ergriffen. Es war ihr egal, wie klein ihr Glaube gerade war. Sie streckt sich einfach aus nach Jesus. Sie greift nach ihm mit der Verzweiflung, die kaum noch Kraft hat. Und welche Art von Glauben soll das sein? Schwach, verängstigt, furchtsam. Ziemlich abergläubisch mit dieser magischen Vorstellung. Und dennoch belohnt Jesus diesen Glauben. Er schickt sie nicht weg. Im Gegenteil, er geht auf ihre Not ein. Was uns das schon sagt, oder? Gott schert sich um unseren Glauben, egal wie schwach dieser Glaube ist. Diese Frau war die einzige, die Jesus in diesem schwachen Glauben berührt hat. Wahrscheinlich haben ihn Dutzende geschoben und berührt, aber nur sie hat seine Kraft und seinen Segen erfahren. Weil sie die einzige war, die ihn im Glauben berührt hat, wahrscheinlich. Und das heißt, wenn wir mit ihm in Kontakt kommen, dann teilt Jesus sich uns mit, dann passiert etwas mit uns. Der Denkrahmen des Jairus ist dagegen wahrscheinlich ziemlich fix, ziemlich starr. Dass der Tod nicht das letzte Wort hat, ist in seinem Denkrahmen noch nicht vorgekommen. Und so scheint es, dass der Jairus auf der anderen Seite in unserem Textabschnitt auch einen sehr begrenzten Glauben hat. Sein Glaube vielleicht sogar noch schwächer ist als der Glaube dieser blutflüssigen Frau. Jedenfalls ist seine Hoffnung beinahe völlig dahin. Er ist verzweifelt. Wir können uns seine Ungeduld gut vorstellen. Wann ist er endlich mit Jesus in diesem Haus? Wie ängstlich und voll Furcht muss dieser Mann gewesen sein? Und dann ist die Frau auch noch Grund für die Verspätung, diese Frau, die Jesus jetzt hier anspricht. Sie hält doch alles auf. Komm, Jesus, sie wird dich zu lange hier aufhalten. Mein Mädchen braucht dich jetzt, nicht irgendwann. Warum fragt Jesus überhaupt diese dumme Frage? Wer hat mich berührt? Und dann kommt die fürchterliche Nachricht. Es ist zu spät. Sie ist schon gestorben. Du brauchst den Lehrer nicht weiter zu bearbeiten. Die Hoffnung ist dahin. Und jetzt strömt dieser Schmerz mit voller Wucht in den Körper des Mannes. Es war nicht leicht für Jairus überhaupt zu Jesus zu gehen. Er war sich des Risikos bewusst. Als Beamter wusste er, was die Führungsriege des Landes von Jesus gehalten hat. Und trotzdem ist er gekommen. Aber jetzt das? Zwei Leute, zwei Annahmen, zwei Typen von Glauben und dann zwei verschiedene Antworten. Die erste Antwort an die Frau. Als Jesus gefühlt hat, dass Kraft ihn verlassen hat, stoppt er und er will, dass sie offen heraustritt. Er sagt, wer hat mich berührt? Die Frau merkt und weiß, dass sie geheilt ist und sie kommt heraus und erzählt ihre ganze Geschichte. Warum hat Jesus das getan? Warum hat er sie nicht einfach davonhuschen lassen in der Menge? Ich glaube, dass es drei Gründe gibt. Er hat es für sie getan zunächst einmal. Das heißt, wir beginnen hier zu verstehen, dass es unmöglich ist, dass wir mit Jesus in Kontakt kommen und dann uns wieder verdünnisieren können. Dass wir uns als Gerettete erleben bei Jesus und erleben, wie er unsere Not lindert, und es dann aber nicht auch mit seiner Person zu tun kriegt. Jesus ist nicht bereit, für uns nur ein Arzt zu sein oder einer, der uns eben herausreißt aus irgendeiner Verstrickung, aus irgendeiner Schuld. Jesus ist nicht ein Problemlöser, den ich herholen kann, wenn ich gerade Hilfe brauche und dann verschwindet er wieder. Im Gegenteil, Jesus ist bereit, mit Liebe, Freundlichkeit und Zartheit jedem zu begegnen, der im Vertrauen zu ihm geht. Aber er wird offensichtlich darauf bestehen, dass ich und du mit ihm als ganze Person zu tun haben. Jesus ist keine Problemlöser-App auf meinem Smartphone, kein Gimmick aus einer Do-it-yourself-Zeitschrift, ein psychologischer Baukasten, den ich öffne und wieder schließen kann. In Jesus habe ich es mit dem heiligen Gott zu tun. Jesus will von mir und von dir, dass ich ihn auch als Herrn anerkenne. Wenn ich zu ihm komme, dann zu seinen Bedingungen, nicht zu meinen. Jesus hat diese Frau herausgerufen, gleich nach ihrer Heilungserfahrung. Er sagt, komm her und triff dich mit mir, ich will mehr mit dir, mehr für dich, mehr von dir, als du denkst. Deine Erwartungen, deine Vermutungen über mich waren ziemlich daneben. Ich will dich nicht nur heilen, ich will dich auch kennenlernen. Ich will Frieden haben mit dir. Was Jesus dieser Frau im Anschluss an diese Erfahrung gibt, hätte ihr zutiefst gefehlt, wenn er mit seiner Frage nicht die Geschichte weitergeführt hätte. Jesus schafft es nämlich jetzt auch, diese Frau öffentlich zu reintegrieren. Und das ist ja spannend, dass er öffentlich sagt, diese Frau ist jetzt rein. Sie gehört wieder ganz in die Gesellschaft. Kein Zweifel darüber, dass sie ganz wieder zu uns gehört. Jesus macht sich zum Sprachrohr Gottes, indem er sie für rein erklärt. Und er nimmt sie damit umfänglich und ohne Einschränkungen an. Er macht sie zu Gottes Tochter. Er spricht ihr den Frieden Gottes zu. Wenn wir mit Gott etwas anfangen, wenn wir ihn im Glauben anrühren, wenn wir zu seinen Bedingungen zu ihm kommen, nicht zu unseren, dann wird er mehr tun, als sich um unsere Not kümmern. Dann entdecken wir, wie er uns annimmt und wie umfassend wertschätzend seine Liebe ist. Wir dürfen Frieden erfahren bei ihm. Die Erwartungen dieser Frau haben sie eigentlich abgehalten, davon mehr zu erfahren als die körperliche Heilung. Aber Jesus hat sie nicht einfach ihr Ding durchziehen lassen. Er hat seinen Weg gewählt. Er ist der Schöpfer und wir das Geschöpf. Er ist der Töpfer, wir sind der Ton, heißt es im Alten Testament. In seinen Verheißungen, in seinem Wort will er umfassend mit uns umgehen. Wir dürfen mit ihm zu tun haben, zu ihm kommen, mit den Erwartungen und mit diesem Verständnis dafür, mit wem wir es wirklich zu tun haben. Mit unserem Sehnen, auch mit Demut und Dankbarkeit für alles, was er mit uns tun will. Wir dürfen zu ihm kommen im Glauben und dankbar, dass er sich uns widmen will. Nicht im Einklagen unserer Rechte, nicht so, dass ich Gott sagen könnte, wie er mit mir umzugehen hat, wie er meine Not zu lindern hat, aber in Sehnsucht, in Hoffnung, dankbar für das, was immer er mir geben wird. Das Zweite, ich glaube, dass Jesus hier auch für Jairus gehandelt hat, denn der Jairus steht da und wartet und ist kurz davor, diese niederschmetternde Nachricht vom Tod seiner Tochter zu erhalten. Aber es ist vielleicht auch ein Trost für ihn, bereits jetzt Jesus zu erfahren, mitzuerleben, wie der mit dieser Frau umgeht, wie er sie umfassend wiederherstellt, wie er ihre Situation komplett verändert, wie er ihr seinen Frieden gibt. Jairus hat so viel Ermutigung nötig, wie es nur ging in diesem Moment. Und Jesus hat es auch zur Ehre Gottes getan. Jesus handelt an dieser Frau, damit sie zur Ehre Gottes bezeugen kann, wie er in ihrem Leben gehandelt hat. Wenn wir an Jesus herankommen, wenn wir ihn anrühren, wenn wir seine Kraft, unser Heilwerden durch ihn erleben, wenn wir das Werk dieser barmherzigen Liebe erfahren, egal wie das aussieht, dann dürfen wir davon sprechen. Es geschieht zur Ehre Gottes. Und dann spricht Jesus zweimal zu Jairus. Einmal sagt er in Vers 36, glaube nur. Die Stimmen der Freunde aus dem Haus des Jairus sind da. Sie sagen, das Mädchen ist gestorben, lass es sein, bedränge den Meister nicht mehr. Und die erste Annahme dahinter ist, Jesus, du bist dieses Mal leider zu spät. Und jetzt hat Jairus zwei Möglichkeiten. Er kann den Stimmen der Nachbarn glauben, die erzählen zu spät, und seinem Herzen, das sagt, es ist nicht in Ordnung, Jesus ist zu spät. Oder er glaubt diesem Wort Gottes, fürchte dich nicht. Glaube. Das sind auch unsere Möglichkeiten im Leben. Ich kann meiner Umwelt glauben, ich kann meinen Emotionen glauben, meinen Überlegungen, meinen Ängsten. Wenn es darum geht, wie meine Not gelindert wird, dann werde ich denken, Jesus, leider etwas zu spät. Er ist ja gar nicht in der Lage zu helfen, er will mir vielleicht gar nicht helfen. Hat er diese Macht? Oder ich glaube seinem Wort, dass er hier spricht. Ich komme und vertraue, dass er auf seinen Wegen zu seiner Zeit nicht nur meine Not gelindert haben wird, sondern mich als Ganzes in der Begegnung mit ihm verändern wird. Jesus sagt hier, fürchte dich nicht länger. Deine Erwartungen treffen nicht zu. Ich bin nicht zu spät, ich bin nicht ohne Sorge wegen dir und ich bin auch nicht blind oder taub gegenüber deinen Zweifeln und Nöten. Nicht blind oder taub gegenüber deinem Rufen, deiner Trauer, deinen Sorgen. Ich weiß, wie ich mit deiner Situation umgehen muss. Glaube und fürchte dich nicht. Hab keine Angst. Die mächtigsten Worte zur Ermutigung und wirksam für neue Hoffnung. Und das zweite Mal spricht Jesus zu Jairus und da sind sie bereits in dem Haus und er spricht über Hoffnung. Diese Klageweiber, die man damals auch bestellt hat, sind bereits da. Die sind ganz professionell dabei zu sagen, die Frau ist tot, das Mädchen ist gestorben. Wenn die anfangen zu klagen, dann weiß jeder, es ist vorbei. Der letzte Beweis, wenn man so will, für den Jairus, das Mädchen ist tot. Aber Jesus befiehlt diesen Leuten, jetzt wieder still zu sein. Er sagt, verschwindet hier. Er schmeißt sie aus dem Haus. Sie sind viel zu laut für das Kind, das schläft. Und bei Jairus, der sich fragt, was das alles zu bedeuten hat, beginnt wahrscheinlich ein kleines Licht der Hoffnung aufzuleuchten. Jesus nimmt ihn, die Mutter, die Jünger in den Raum hinein. Und wieder einmal macht Jesus nur eine Aufforderung. Er spricht nur ein Wort und die Kleine springt auf und geht ein paar Schritte. Jesus mag sich verspäten, verstehe ich hier, aber er ist nicht zu spät. Er mag schweigen, aber er weiß, was wir brauchen und wie angefochten unser Glaube ist. Deiner und auch meiner. Er wird sich mit uns nicht nur beschäftigen, um uns eine Therapie für unsere Bedürfnisse zu verschreiben. Er will, dass wir ihn kennenlernen. Er will, dass wir in unserem Glauben wachsen, dass wir ihn anerkennen. Er ist souverän, er ist dabei, den Zeitplan in der Hand zu haben und zu bestimmen. Und wenn wir noch so oft denken, dass er sich bis zur letzten Minute Zeit lässt, er entscheidet. Vielleicht, weil er will, dass wir uns über unsere Erwartungen, unsere Vermutungen über ihn klar werden, dass wir anfangen, uns selber zu erkennen, uns besser zu verstehen und aufgeben, was allein unseren Vorstellungen entspricht, was wir uns immer so zusammenreimen, dass wir das nicht länger verfolgen. Und das eine verstehe ich auch. Hier lassen wir nicht zu, dass er in unseren Gedanken reduziert wird zu einer Wunschkiste unserer Gebete. Er ist mehr als einer, der schlicht unsere Bedürfnisse abdecken soll. Jesus ist Gott und wir müssen und dürfen ihm als solchen begegnen. Jesus, du bist Herr, du handelst mit mir nach deiner Weisheit und auf deinen Wegen, welche Wege das auch immer sind. Es ist für mich in Ordnung. Ich werde mein Leben nicht in allem kontrollieren können. Aber du hast mein Leben in der Hand. Was habt ihr am Anfang festgehalten für euch an Erwartungen, die ihr gerade habt? Welche Erwartungen waren da ganz wichtig? Waren es diese dringenden Erwartungen, die sagen, das ist das Einzige, was ich will. Ich will ja gar nicht mehr, aber es wird auch nichts anderes geben. Es wird nicht anders gehen. Etwas anderes kann und wird nicht funktionieren. Waren es Erwartungen, dass die Dinge sich so klären sollen, wie du es dir denkst und dass womöglich dein Glaube auch zur Disposition steht, wenn das nicht endlich kommt, so wie du es erwartest? Hast du vielleicht auch dabei gedacht, wie soll ich weiter glauben, wenn sich nicht bald diese Lösung einstellt? Gott ist ein Gott der zweiten Chance, aber er tut es meistens fast immer auf seine Art. Auch für Menschen, die mit ihren Erwartungen in ein tiefes Loch gefallen sind, ist er immer noch dabei, unsere Not zu lindern. Er steht dazu bereit. Jesus ist besorgt, wenn es sich um seine Jüngerinnen und Jünger handelt. Aber nimmt sich das Recht heraus, die Situation auf seine Art zu klären. Er ist der, der uns auf seine Art liebt. Mit seiner Barmherzigkeit auf seine Art umsorgt. Er wird uns am Ende überzeugen, dass das auch der beste Weg für uns war. Amen.